Wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation, wir haben es schon gehört, ein Ereignis, das nicht nur Europa nachhaltig verändert hat. Bis heute prägt es die weltweite Christenheit, es prägt uns als Gemeinde, dich und mich. Und wir als Gemeinde, wir als evangelische Christen verstehen uns als Kinder dieser Reformation, da liegen unsere Wurzeln. Und deshalb beschäftigen wir uns auch in der aktuellen Predigtreihe mit diesen Grundprinzipien der Reformation, mit den fünf Solas. Heute geht es um Sola Fide, allein aus Glauben. Und um Sola Fide zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen. Wie kam es zur Reformation? Was hat den reformatorischen Stein ins Rollen gebracht? Und reisen wir doch einmal zurück in die Vergangenheit. 500 Jahre zurück. Es ist eine Zeit großer Umbrüche. Wir befinden uns in der Renaissance, also an der Schwelle vom Mittelalter zur Moderne. Der Humanismus kommt auf und damit ein völlig neues Weltbild, ein völlig neues Verständnis vom Menschen, vom Sein. Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck, löst eine Medienrevolution aus. Christoph Kolumbus entdeckt Amerika, löst einen Expansionsdrang aus. Andere Länder werden entdeckt, erobert, kolonialisiert. Es herrscht Aufbruchsstimmung zur Zeit Luthers. Aber gleichzeitig hadert man mit den alten, mit den verstaubten Strukturen. Insbesondere mit dem Zustand der damaligen Kirche. Da gibt es Korruption, da gibt es Machtmissbrauch, da gibt es Lug und Trug. Und bisher wurde das einfach so hingenommen vom Kirchenvolk. Aber jetzt regt sich mehr und mehr Widerstand und was bisher gültig war, wird jetzt mehr und mehr hinterfragt. Und die Leute spüren, so kann es nicht mehr weitergehen. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Reformen und immer mehr Frauen, immer mehr Männer wagen sich aus der Deckung und suchen nach neuen Wegen, suchen nach Wegen, wie sie ihre Umstände, wie sie die Situation verändern können. Und ihr Lieben, das ist nur eine ganz grobe Beschreibung der damaligen Zeit, aber am Ende kommen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen, die zur Reformation geführt haben. Aber alle haben instinktiv gespürt, das ist jetzt die Zeit für Veränderungen. Die Zeit ist reif, dass jetzt etwas geschieht, dass was Neues kommt, jetzt oder nie. Aber es gibt ein Ereignis, das den reformatorischen Stein dann letztlich endgültig ins Rollen gebracht hat. Und dieses Ereignis ist zutiefst persönlich. Es beginnt mit den Glaubenskämpfen eines jungen Mönchs und späteren Theologieprofessors. Ihr wisst, wen ich meine, ich spreche von Martin Luther. Und ihr Lieben, ich finde das so faszinierend. Luther war kein radikaler Aktivist, der einen Umsturz erzwingen wollte. Er war kein Putschist, der die Macht an sich reißen wollte. Und leider gab es das auch im Kontext der Reformation, solche radikalen Führer. Aber Luther war es nicht, nein, Auslöser waren seine ganz persönlichen Glaubenskämpfe. Seine Zerrissenheit, seine Not, seine Qualen, die er in sich drin gespürt hat. Und sie führen am Ende zu einer der größten Umwälzungen der Geschichte, muss man sagen. Die Menschen damals leben mit einer großen Angst. Und diese Angst ist überall spürbar und greifbar. Es ist die Angst vor der Hölle, vor dem Fegefeuer. Sie prägt ihre gesamte Existenz. Und stell dir nur einmal vor, mal es dir einmal aus, du musst jeden Tag, du musst ständig an die Hölle denken. Den Ort, an dem du höchstwahrscheinlich nach dem Tod landen wirst. Und jeden Tag hast du dieses Bild vor Augen, ein grausamer Ort, wo man dauerhaft in Flammen schmort, wo man von Dämonen gequält und gefoltert wird, wo man ständig Leid erlebt und nie zur Ruhe kommt. Ihr Lieben, diese Angst war damals überall präsent, überall greifbar und jeder kannte diese Angst. Sie bestimmt den Mittelalter, das Leben der Menschen, und sie kommen nicht zur Ruhe. Der Tod ist ständig präsent und sie kommen gar nicht dazu, ihr Leben zu genießen. Ein schreckliches Leben, oder? Wenn man ständig diese Angst vor Augen hat. Und diese Angst wurde damals auch noch bewusst geschürt. Es gab eine ganze Künstlerszene, und ich weiß nicht, ob ihr Bilder aus dem Mittelalter kennt, mit Darstellungen von der Hölle. Es gab eine ganze Künstlerszene, die sich damit beschäftigt hat, die Hölle in den grausamsten Farben auszumalen. Und ihr wisst es aus dem Geschichtsunterricht, mit dieser Angst lässt sich sogar sehr gut Geld verdienen. Und man erfindet den Ablasshandel. Für ein paar Groschen kann man seine Seele aus dem Fegefeuer freikaufen. Das ist der Zustand der Christen damals, diese Angst, die einen jeden Tag immer wieder neu prägt und bestimmt. Und Luther ist ein Kind seiner Zeit. Er kennt diese Ängste, er selbst leidet Qualen darunter. Und genau deshalb wird er Mönch. Weil man nämlich als Mönch die besten Chancen hat, die Hölle zu umgehen. Er hatte so eine Angst, dass er alles daran gesetzt hat, dass er alles dafür getan hat, bloß die Hölle zu umgehen. Denn es gab diese Möglichkeit, laut offizieller Lehre, indem man seine Sünde nämlich in der Beichte bereut und dann durch gute Werke wieder gut macht. Und wer es schaffte, alle seine Sünden im Hier und Jetzt abzuleisten, der konnte am Fegefeuer vorbei direkt zu Gott in den Himmel kommen. Das hat damals die Menschen angetrieben. Das war der Grund, warum man sich bemüht hat, gute Werke zu tun. Genau darum bemüht sich Luther hier im Kloster. Er tut alles, um Gott zu genügen. Aber je mehr er sich anstrengt, je mehr er sich bemüht, desto mehr wird ihm bewusst, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Und was ihn am meisten belastet, ist die Angst, dass er irgendeine Sünde vergessen hat. Wie kann ich wissen, dass ich wirklich jede Sünde erkannt und bereut habe? Wie kann ich sicherstellen, dass nichts Unbereutes übrig bleibt? Kann ich überhaupt vor Gott bestehen oder werde ich beim jüngsten Gericht vor Gott durchfallen? Das war seine Qual und im wahrsten Sinne seine Höllenqual, die er auf Erden schon erlebt hat. Nämlich, weil er wusste, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich werde vor Gott nicht bestehen. Und später schreibt er über diese Anfechtungen und ich möchte einmal vorlesen, was er selbst darüber schreibt. Es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wäre ich auch hineingekommen. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es länger angedauert hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Da war ich der elendste Mönch auf Erden. Tag und Nacht war lauter Klagen und Verzweifeln, dass mir niemand wehren konnte. Ein kleiner Einblick in Luthers Seelenleben, in seine Qualen, die er ausgestanden hat damals als Mönch, wo er diese Heilsgewissheit nicht kannte. Eine Frage, bist du schon mal bei Rot über die Ampel gefahren? Oder mit dem Bus oder der Bahn schwarz gefahren? Vielleicht hast du in deiner wilden Jugend mal etwas aus dem Laden mitgehen lassen. Oder auch mal bei der Steuererklärung geschummelt, auch wenn es nur eine ganz Kleinigkeit war. Und jetzt kannst du diese Liste fortführen, dann weißt du, wie sich das schlechte Gewissen anfühlt. Wenn es nicht schon völlig abgestumpft ist, vorausgesetzt. Aber dann regt sich in uns etwas, das uns ganz klar sagt, ein schlechtes Gefühl, das war nicht richtig. Und ihr Lieben, bei Luther war das ein dauerhafter Zustand. Das schlechte Gewissen hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben und er leidet im wahrsten Sinne Höllenqualen, ständig diese Schuldgefühle. Und er wird sie nicht los. Und er sehnt sich nach Frieden. Er sehnt sich nach nichts mehr als nach Frieden. Andere sehen sich nach Reichtum, nach Familie, nach was weiß ich, die Dinge, wonach sich ein Mensch so sehnt. Aber Luthers größte Sehnsucht ist einfach nur Frieden für sein Herz. Und er findet es nicht. Und er hadert mit Gott. Und wer seine Schriften mal gelesen hat, der weiß, wo er selbst sagt, ich war sauer, ich war böse mit Gott. Ich habe Gott gehasst. Das schreibt er in diesem Hader, den er erlebt, weil er nämlich nur einen Gott kennt, der gerecht ist und der sofort jede Sünde bestraft. Und er fragt sich, wie kann ich vor Gott überhaupt bestehen? Das war Luthers Lebensfrage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die ihn Tag ein, Tag aus umgetrieben hat. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und dann stößt er auf Römer 1, Vers 17. Mittlerweile ist er in Wittenberg, ist Theologieprofessor dort und er sitzt gerade in seinem Studierzimmer, seinem Turmzimmer, wie es heißt, und er bereitet sich auf seine Vorlesung zum Römerbrief vor. Und er liest durch den Römerbrief und er grübelt über den Römerbrief und sein Blick fällt auf Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das trifft Luther wie ein Schlag. Und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist sein Durchbruch, das ist sein Aha-Erlebnis, weil er plötzlich versteht in aller Klarheit, ich kann vor Gott aus eigener Kraft nicht gerecht werden. Egal wie ich mich bemühe, egal was ich auch tue, egal wie viele gute Werke ich auch tue, so viel ich auch spende, so oft ich zum Gottesdienst gehe oder zum Hauskreis, wie viel ich auch in der Bibel lese und bete, ich kann durch meine eigenen Taten nicht gerecht werden. Und er begreift, dass Gottes Gerechtigkeit hier im Römerbrief etwas völlig anderes meint. Und er versteht, dass Gottes Gerechtigkeit mich nicht verdammen will. Nein, Gottes Gerechtigkeit will mich heilen. Gott fordert keine Gerechtigkeit ein. Nein, Gott macht mich gerecht. Ich kann mir seine Zuneigung nicht verdienen. Nein, Gott schenkt mir seine Zuneigung. Und es wird ihm glasklar und er versteht endlich, nie und nimmer kann ich mich selbst vor Gott rechtfertigen. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Ich kenne das ganz gut. Selbst als Christ, wo ich das eigentlich weiß, aber ich erliege immer wieder der Versuchung, dass ich versuche, Gott irgendwie zu imponieren. Dass ich Gott irgendwie beeinflusse durch meine guten Werke und was ich doch alles so Gutes für Gott tue. Und Luther versteht hier, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich kann mich nicht selbst rechtfertigen. Ich werde nur vor ihm bestehen, wenn er selbst mich rechtfertigt. Sola fide. Allein aus Glauben. Der Glaube ist der einzige Weg zum Heil. Das wird ihm hier deutlich. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Luther selbst schreibt zu diesem Durchbruch, zu diesem Aha-Erlebnis, bis Gott sich erbarmte und ich, der ich Tag und Nacht nachgedacht hatte, den Zusammenhang der Worte begriff, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechte als durch ein Geschenk Gottes lebt, nämlich aus Glauben heraus. Und hier spürte ich, dass ich völlig neugeboren war und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Und da erschien mir von nun ab die Schrift in einem ganz anderen Licht. Und jetzt kommt's. Und so sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses Wort in meiner Liebe empor, so dass jene Stellen bei Paulus mir zur Pforte des Paradieses wurden. Liebe Gemeinde, das ist die Geburtsstunde der Reformation. Und sie beginnt damit, dass Luthers Ringen um sein Seelenheil endlich ein Ende findet. Dass er endlich seinen gnädigen Gott gefunden hat, vor dem er nicht bestehen braucht und muss, sondern weil Gott es ihm schenkt, zu bestehen. Und damit erst kam der Stein ins Rollen, denn ohne dieses sogenannte Turmerlebnis gäbe es seine 95 Thesen nicht. Und wer weiß, wo wir heute wären, wenn er dieses Erlebnis dort mit Gott nicht hätte. Die Geschichte hätte vielleicht einen anderen Lauf genommen, wir wissen es nicht. Aber es fängt hier mit dieser Erkenntnis an, der Gerechte wird aus Glauben leben, sola fide. Aber was bedeutet sola fide? Was heißt Glauben? Was heißt Glauben konkret für mein Christsein? Und dazu wollen wir uns eine Begebenheit in der Bibel anschauen, in der das ganz schön deutlich wird, was das bedeutet. Der Evangelist Lukas hat uns diese Begebenheit einmal aufgeschrieben. Wir finden sie in Kapitel 5. Wer eine Bibel hat, kann es gerne aufschlagen und mitlesen. Wir befinden uns gerade in Galiläa irgendwo in einem Haus. Und wie so oft, wo Jesus auftaucht, da ist die Menge nicht weit. Sie kommen dazu, sie umringen Jesus, weil sie von ihm hören wollen, weil sie wissen wollen, was er heute wieder tun wird. Und sie haben sich da in einem Haus versammelt, vielleicht so wie hier heute, und das Haus ist rappelvoll. Die Menschen drängen sich um Jesus. Draußen vor dem Haus steht eine ganz große Menschenmenge und alle hoffen, durch die Tür, durch die Fenster irgendetwas noch zu sehen, zu hören. Und dann heißt es, Kapitel 5, Vers 18, da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr Lieben, das ist Glaube. Das, was wir hier hören, was wir hier erleben, diese Geschichte, wenn man alles daran setzt, um zu Jesus zu kommen. Das ist Glaube, wenn ich alles auf eine Karte setze und sage, Jesus, ich will dir begegnen. Und stell dir das einmal vor, diese Situation, was die Männer hier machen, ist Vandalismus, Zerstörung von fremdem Eigentum. Es ist Einbruch und Hausfriedensbruch. Und dann stören sie Jesus bei der Predigt. Und ich sage euch, das mögen Prediger gar nicht. Aber ich stelle mir vor, wie Jesus da steht und eigentlich grinst über diese Situation, die so urkomisch ist. Und er freut sich, und wir lesen es hier, weil er ihren Glauben sieht. Ihr Lieben, das ist ein sichtbarer Glaube. Das ist nichts, was einfach nur hier drin irgendwo im Herzen passiert. Nein, hier ist jemand aktiv geworden. Hier hat sich jemand in Bewegung gesetzt, um Jesus zu treffen, um ihm zu begegnen. Und er kennt nur diese eine Richtung zu Jesus. Das ist Glaube. Glauben bedeutet, ein Wagnis einzugehen. Stellen wir uns das noch einmal vor. Die Männer wissen ja nicht, was passiert. Der Eigentümer des Hauses war sicherlich nicht erfreut, als sie ihm anfingen, oben das Dach auszubauen. Er hätte die Polizei rufen können, er hätte sie festnehmen lassen können. Jesus hätte auch anders reagieren können und sie ablehnen können. Diese Männer, dieser Gelähmte, sie gehen ein ganz schönes Risiko ein. Die Aktion hätte für sie auch ganz schön nach hinten losgehen können. Aber das ist ihnen egal in diesem Moment. Warum? Weil sie nichts zu verlieren haben. Weil sie nichts zu verlieren haben. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich bleibe gelähmt. Sie haben nichts zu verlieren, aber meine Hoffnung ist, dass ich endlich gesund werde. Diese Hoffnung treibt diesen Gelähmten an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde auch alles daran setzen, um endlich gesund zu werden, wenn ich irgendeine Krankheit hätte. Und sie gehen also zu diesem Haus, sie wissen, Jesus ist da und sie wollen zu ihm vordringen, aber das Problem ist, sie kommen einfach nicht durch. Sie rennen vor eine Wand voller Rücken. Alle drehen sich von ihnen weg, als sie darum bitten, durchgelassen zu werden. Und so stelle ich mir das vor, vermutlich motzen sie die an. Was wollt ihr eigentlich hier stören, Friede? Seid ruhig, ich will hören, was der da drin zu sagen hat. Und so müssen sie kreativ werden. Sie müssen sich einen anderen Weg suchen und sie überlegen sich über das Dach. Das sollte gehen. Dach aufdecken und einfach herunter zu Jesus. Ihr Lieben, das ist Glauben, wenn man dieses Wagnis eingeht, sich auf Jesus einzulassen, ohne zu wissen, was passiert, ohne zu wissen, welche Konsequenzen das hat. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Du kannst nur selbst über deinen Glauben sprechen, deinen Glauben beurteilen. Ich weiß nicht, ob du schon glaubst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du dich in deinem Leben auf Jesus eingelassen hast oder auch nicht. Aber wenn du es weißt oder wenn du es hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn ich sage, am Anfang des Glaubens steht ein Glaubensschritt. Es ist ein Schritt ins Ungewisse. Es ist ein Schritt, wo du nicht genau weißt, was passiert dann eigentlich, worauf lasse ich mich da eigentlich ein. Irgendwann hast du bewusst Ja zu Jesus gesagt, ohne zu wissen, wohin es dich führt. Und vielleicht warst du dir unsicher, vielleicht hast du gezweifelt, auch das gehört dazu. Aber so wie Luther hast du selbst verstanden, dass du dich selbst nicht retten kannst. Und so sehr du dich selbst um ein gutes Leben bemüht hast, du hast verstanden, dass du auf Gottes Gnade angewiesen bist. Und ich gehe mal davon aus, so war es bei mir, ich gehe mal davon aus, dass es dir sehr schwer gefallen ist, dich einfach so auf Jesus einzulassen. Wir haben unser Leben gerne selbst unter Kontrolle. Wir haben die Dinge gerne selbst im Griff. Aber ihr Lieben, das ist Glauben, zu begreifen, dass ich mein Leben nicht im Griff habe und Jesus brauche. So wie dieser Gelähmte, der weiß, Jesus ist meine letzte, Jesus ist meine einzige Chance. So geht er aufs Dach, lässt sich abseilen, direkt zu den Füßen Jesu. Und damit drückt er aus, hier bin ich, Herr, ich lege mein Leben in deine Hände, mach mit mir, was du willst. Das ist Glauben. Sich und sein Leben vor die Füße Jesu zu legen. Und der Gelähmte erlebt hier, wenn wir das weiterlesen, wie Jesus ihn nicht nur gesund macht, sondern wie er ihm auch seine Sünden vergibt. Und so bist auch du irgendwann im Glauben gesprungen. Und du wusstest nicht, wohin du springst. Du wusstest nicht, ob du weich oder hart landen wirst. Aber am Ende hast du erlebt, dass du mitten in Gottes Armen gesprungen bist. Du hast persönlich erlebt, was es bedeutet, von Gott angenommen zu sein, gerecht zu sein. Damit beginnt das Leben mit Gott, mit sola fide, mit diesem Glaubensschritt, mit diesem Mut, den ich aufbringe, mit dem Ja, das ich zu Gott sage, mit der Erkenntnis, dass ich mich nicht selbst retten kann, sondern Jesus brauche. Und dann heißt es weiter bei Lukas: Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus wusste, was sie dachten, und er sagte: Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher? Und hier wird das Kontrastprogramm deutlich, nämlich das, was Glaube nicht ist. Die Pharisäer, die Theologen damals, die anwesend sind, sie sind entsetzt. Wie kann Jesus behaupten, dass er Sünden vergeben kann? Das kann doch nur Gott. Das ist Gotteslästerung. Und für sie steht eines fest: Was nicht sein darf, kann nicht sein. Für die Pharisäer ist Glaube eine Frage von theologischen Richtigkeiten, von der reinen, gesunden Lehre, von festgelegten Dogmen, ein religiöses Konstrukt von guten Werken und Geboten, die man einhalten muss. Das verstehen sie unter Glauben. Ich habe hier heute mal meine Eheurkunde mitgebracht. Jeder, der verheiratet ist, kennt dieses Schriftstück. Und diese Urkunde bescheinigt, dass Romy und ich, dass wir am 15. Dezember 2009 ganz offiziell standesamtlich geheiratet haben. Seitdem sind wir juristisch Mann und Frau, Familie Haubold. Und ihr Lieben, es ist eine ganz wichtige Urkunde. Die sollte man besser aufbewahren. Aber so wichtig diese Urkunde auch ist, dieses Schriftstück sagt nichts über meine Beziehung zu meiner Frau Romy aus. Gar nichts. Dieses Schriftstück sagt nichts darüber aus, wie ich Romy kennen und lieben gelernt habe. Es sagt nichts darüber aus, wie gerade meine Herzenshaltung zu ihr ist. Es sagt nichts darüber aus, was ich für meine Frau empfinde oder was ich nicht für sie empfinde. Es sagt nichts über die Qualität meiner, unserer Beziehung zueinander aus. Ob es gerade gut läuft oder schlecht. Dieses Schriftstück sagt nur formal: Ja, ihr seid verheiratet. Aber wie eure Ehe gerade läuft, das sagt dieses Schriftstück nicht aus. Und ganz ehrlich, manch einer wird es vielleicht denken: Was bringt mir diese formale Bescheinigung, wenn es bei uns in der Ehe gerade knirscht und unrund läuft? Ihr Lieben, so ist es mit dem Glauben. Wir glauben nicht an eine Glaubensurkunde, die besagt, dass wir irgendwann mal Christen geworden sind. Wir glauben nicht an theologische Richtigkeiten und die gesunde Lehre, an Dogmen, Gebote oder guten Taten, die wir tun. Es geht nicht um das strichlistenartige Abhaken von irgendwelchen religiösen Dingen, von Bibellesen, von Beten, vom Hauskreis oder zum Gottesdienst gehen. Es geht nicht darum, einfach nur getauft zu sein oder Abendmahl zu feiern. All das ist richtig und gut für unser Leben. Aber am Ende sagt es nichts über den Glauben aus. Am Ende kann es uns noch nicht einmal retten. Und das möchte ich mit diesem Beispiel deutlich machen: den Unterschied zwischen dem, was auf dem Papier steht, das, was formal vielleicht richtig und gültig ist, und dem aber, was Glaube wirklich ist, nämlich eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Wir glauben an eine Person. Wir glauben an Jesus Christus, der sein Leben hingegeben hat, damit wir leben können. Ihr Lieben, Glaube ist Beziehung. So wie dieser gelähmte Mann Jesus Christus ganz persönlich trifft, so ist auch unser Glaube eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und deshalb fasse ich zusammen: sola fide, allein aus Glauben. Und wenn ihr alles vergessen solltet von dieser Predigt, dann wünsche ich mir, dass ihr diesen einen Satz mitnehmt, diesen einen so zentralen und wichtigen Satz. Glauben heißt annehmen, dass Gott dich annimmt. Glauben heißt annehmen, dass Gott dich annimmt, so wie du bist, ohne Wenn und Aber, sola fide. Und Glaube kennt nur diese eine Richtung, nämlich auf Jesus Christus hin. Und egal, wo du gerade stehst, ob am Anfang oder irgendwo mittendrin, das ist die Richtung. Das ist sola fide, nämlich sich auf Christus auszurichten. Und ich wiederhole nochmal diesen einen Satz. Und ich wünsche dir, dass er ins Herz fällt, dass er sich einbrennt, dass dieser Satz dich begleitet dein Leben lang. Glauben heißt annehmen, dass Gott dich annimmt. Amen.